SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Früher waren es Enten, die SWR 1 Leute Gast Susanne Vorzig interessiert haben. Dann Bienen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann wurde es noch ein bisschen kleiner. Jetzt faszinieren Ameisen sie. Warum?
Weil sie sozial leben, weil sie in Gemeinschaften leben und weil sie viele wichtig sind im ökologischen Kontext, aber auch viele Errungenschaften haben im Verhalten, die auch in menschlichen Gesellschaften auf ganz andere Weise entstanden sind. Da gibt es Ameisen, die eben Pilze halten und eine Art Landwirtschaft betreiben. Da gibt es welche, die halten sich Blattläuse, so ähnlich wie wir Kühe, und melken diese auch. Es gibt aber auch welche, die Kolonien gegeneinander Krieg führen oder welche, die sogar andere Nester überfallen und die Arbeiterinnen dann versklaven. Und diese Diversität der verschiedenen Verhaltensweisen, die Komplexität und die intensive Kommunikation auch zwischen Gruppenmitgliedern finde ich einfach faszinierend.
Wie sind Sie drauf gekommen? Also gab es so das Schlüsselerlebnis, dass Sie gesagt haben, das wird mein Thema?
Ich habe mich immer für das Verhalten interessiert von Tieren und auch wie das in der Evolution entstanden sind. Und habe eben in meinem Studium auch mal mit Mäusen gearbeitet, dann tatsächlich mit Enten, als ich in den USA drüben war. Und diese Verhaltensökologie, die versucht zu erklären, wie ist ein Verhalten entstanden, welche ökologischen Vorteile hat es, wie können wir das evolutionär verstehen, fand ich faszinierend. Und es ist tatsächlich nicht einfach, Vögel oder Säugetiere im natürlichen Kontext zu beobachten. Und als ich dann in meiner Diplomarbeit mal in Ameisennester geguckt habe und gesehen habe, wie vielfältig deren Verhalten ist und wie einfach das auch zu beobachten ist und wie einerseits fremd und andererseits dann doch wieder in der gemeinsamen Fürsorge für die Nachkommen, in dem das mal auf Nahrungssuche geht, in dem, dass die Nester miteinander Krieg führen, dann doch wieder Ähnlichkeiten sind, hat mich das einfach fasziniert und nie wieder losgelassen.
Sagen wir mal so ein paar grundsätzliche Fakten vielleicht zusammentragen. Wie viele Arten von Ameisen gibt es weltweit und hier bei uns?
Also weltweit so 16.000. Es sind wahrscheinlich noch nicht alle beschrieben. Also die Schätzungen gehen, dass es vielleicht sogar mehr als 20.000, 30.000 sind. Innerhalb von Deutschland sind nur so ungefähr 120 Arten. Aber es kommen immer welche dazu. Es gibt ja Ameisen, die auch durch die Menschen verschleppt hier einwandern und sich ausbreiten können. Und es werden vielleicht auch andere Arten bedroht. Also ja, 120 ungefähr.
Was wir immer wieder faszinierend finden, wie stark anscheinend Ameisen sind. Also wenn wir sie übertragen würden, dann müsste ich problemlos ein Gewicht von 900 Kilo schleppen können, was ich nicht kann. Was gibt's noch für so Ach-was-Wissen, wo Sie sagen, das sticht so ein bisschen heraus?
Ameisen können sehr langlebig sein für Insekten. Also eine Königin von Ameisen, je nachdem welche Art, kann bis zu 30 Jahre lang leben. Das ist für so ein ganz kleines Tier wie so eine Fruchtfliege in der Größe faszinierend. Sie sind überall auf der Erde zu finden und sind ökologisch auch wirklich extrem wichtig, gehen viele Interaktionen, also spezifische Wechselwirkungen mit anderen Arten ein. Das können eben Pilze sein, die sie züchten, es können Blattläuse oder auch Raupen sein, die sie zu neuen Blattspitzen bringen und dann melken, das Zuckerwasser von denen abnehmen. Das können Pflanzen sein. Es gibt Ameisenpflanzen, wo die Pflanze der Ameise hohle Stängel als Nistgelegenheiten anbietet, extra florale Nektarien, also Zuckerquellen, damit die Ameisen sozusagen angeködert werden und teilweise sogar extra Proteinkörper, um die Ameisen sozusagen voll zu versorgen, Nest und Nahrung. Und die Ameise stellt sicher, dass auf der Pflanze keine Raupe, kein Pflanzenfresser irgendwas frisst, weil die Ameise vernichtet diese Tiere und hält sozusagen die Pflanze frei von irgendwelchen Herbivoren, von Pflanzenfressern. Und diese intensiven Interaktionen, die Ameisen eben überall eingehen können, finde ich faszinierend.
Und in der Ameisenwelt ist der Mann eher eine Mangelware?
Das ist in der Tat so. Die Tiere, die Sie als Ameisen wahrnehmen, sind alles weibliche Tiere. Alle Arbeiterinnen sind weiblich. Einmal im Jahr werden Jungköniginnen und Männchen produziert, die auf den Hochzeitflug gehen. Und die Männchen paaren sich dann mit den Königinnen und danach sterben sie. Also Ameisenmännchen leben nur wenige Tage. Und können wir eigentlich fast mehr als fliegende Spermien beschreiben. Also ihre eigene Funktion, einzige Funktion ist wirklich die Übertragung der Spermien in die Königin. Und die Königin bewahrt diese Spermien in der Spermientasche auf. und verwendet sie, um Eier zu befruchten über die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Wie die Königin das schafft, dass diese Spermien befruchtungsfähig bleiben, weil sie wird sich nie wieder paaren. Das ist auf dem einen Hochzeitsflug paart sich die Königin. Das wissen wir noch nicht genau. Also wenn wir selber Samenspangen anlegen, dann ist das ja mit Tiefkühlung und was weiß ich was. Ameisen kriegen das ganz ohnehin.
Wie viele Kolleginnen und Kollegen haben Sie über den Globus verteilt, die sich so intensiv mit Ameisen beschäftigen?
Also wir haben alle 4 Jahre die große sozialen Insektenkonferenz und das sind teilweise schon so 600-700 Leute da. Das ist aber nicht nur Ameisen, das sind halt auch Leute, die an Bienen forschen, an Termiten forschen oder an sozialen Wespen forschen. Aber ja, in dem Bereich weltweit sind es schon so ein paar hundert Leute. Ameisen vielleicht, weiß ich nicht, 150 oder so. Also natürlich gibt es immer auch viele Doktoranden oder so, die gerade die Ausbildung machen und dann nur eine Phase in ihrem Leben an Ameisen forschen und dann später weiter was anderes machen.
Ihr Institut ist in Mainz. Wie kann ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Sind Sie viel im Institut und haben da Ameisenkolonien oder Völker oder sind Sie viel in der Natur?
Beides. Also wir haben im Institut bestimmt unsere, weiß ich nicht, 30, 35 Arten und von einigen Arten auch mehrere hundert Kolonien. Das kommt auf die Art an.
Eine Kolonie ist dann immer wie groß?
Also von denen, wo wir mehrere hundert haben, das sind das nur so 30, 40 Tiere. Und das sind die Temnothorax-Ameisen. Die kommen bei uns auch einheimisch vor. Und da kann eine ganze Kolonie eine Eichel am Waldboden beleben. Also das heißt, die Tiere sind klein, die Kolonien sind klein und wir können eben mehrere hundert Kolonien sammeln und damit eben ganze Versuchsserien starten. Es gibt andere Arten, invasive Arten, da müssen wir immer drauf aufpassen, dass sie natürlich nicht aus dem Institut entkommen können. Da haben wir besondere Sicherheitsvorkehrungen, die sind in Klimakammern und da sind die Regale nochmal extra auf Öl gelagert und mit ausbruchssicherenden Fluren, nennt sich das, so eine weiße Farbe. Und da können die Ameisen nicht drüber laufen, versehen. Also da achten wir natürlich besonders darauf.
Und das klappt auch immer?
Das klappt auch immer. Einmal vor längerer Zeit. In einem alten Institut, nicht in Mainz, sind Blattschneiderameisen mal ausgebrochen. Das war ganz spannend, weil ich dann morgens in die Uni kam und dann lief so eine Spur an Blattschneiderameisen in mein Labor. Und weil sie eben keine Blätter gefunden haben, haben sie dann von einem Geltrockner diese Silikonmatte, die da oben drauf war, zerlegt. Und es war dann immer schwierig, wenn wir Gel trocknen mussten, mussten wir immer diese Löcher, diese halbrunden Löcher, die diese Blattschneiderameisen eingeschnitten hatten, dann zuhalten, damit dann der Unterdruck erzeugt werden konnte. Genau. Aber nein, eigentlich sind wir schon, achten wir da sehr drauf. Gestern hat tatsächlich in unserer WhatsApp-Gruppe ein Doktorand gesagt, sind da Ameisen ausgebrochen, hier in der Küche laufen die rum. Und das wurde aber Entwarnung gegeben, das waren nicht unsere, das waren tatsächlich Arten, eine Art, die von draußen reingekommen ist. Also auch bei uns im Institut passiert das natürlich, dass mal Tiere von draußen
reinkommen. So wie in jedem Haushalt auch.
Genau.
Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Wie werden Ameisen untersucht? Die sind ja nun mal sehr klein.
Naja, also erstmal geht das eben damit los, dass wir die sammeln müssen. Und das ist eigentlich das, was ich am liebsten mache. Ins Feld fahren, Stöcke oder Eicheln aufknacken, Steine hochheben und dann die Ameisen einsammeln, häufig in Plastiktüten, die man fest verschließen kann und dann eben mitnehmen. Dann werden die umgesiedelt in kleine Nester. Wir haben so kleine durchsichtige Boxen, die haben einen Gipsboden unten drin und je nachdem welche Art, manchmal machen wir eine Vertiefung in den Gipsboden mit einer Glasplatte drüber und dann einer dunklen Folie drauf, dann ziehen die drunter. Manchmal ist es so, dass wir so kleine Einlegenestchen haben, das ist für die Ameisen, die sonst in Eicheln oder Stöckchen leben und dann ziehen die ein und wenn man will, kann man die Folie entfernen, dann sieht man das Nest und die ganzen Larven, die Königin, die Eier und die Arbeiterin natürlich und kann dann das unter das Mikroskop legen, das Stereomikroskop und kann dann wirklich die Ameisen beobachten. Man kann die individuell markieren, dann weiß man auch genau, welches Tier was macht. Man kann die filmen natürlich. Mittlerweile gibt es sogar automatisierte Auswertungsmethoden, wo man also die Tiere eben mit so kleinen Barcodes versehen kann.
Wirklich?
Und dann kann das gefilmt werden und der Computer wertet dann automatisch aus, das Tier hat dann das und das und das gemacht und das Tier das und das und das. Das geht auch. Ich finde, das nimmt ein bisschen den ganzen Spaß, weil ich eigentlich gerne Ameisen beobachte, aber gut. Ja, also so
Aber wo platziere ich denn bei einer Ameise noch einen Barcode?
Ja, also bei den etwas größeren ist das kein Problem. Bei unseren kleinen sind wir im Moment auch noch sehr am Hadern, weil es tatsächlich dann schwierig wird. Und besonders Ameisen tun sich ja gerne putzen gegenseitig, um eben auch Krankheitserreger zu verhindern. Und das führt aber auch darauf, dass alle Markierungen oder auch Kleber, mit denen wir diese Codes aufkleben würden, abgeputzt werden und dann verlieren sie die wieder und das ist also alles nicht so einfach, wie man denkt, aber es ist natürlich schon faszinierend, dass man das dann auch automatisiert alles beobachten kann und dann Langzeitdaten bekommt und wir versuchen eben zu verstehen, wie die Arbeitsteilung in diesen Ameisennestern funktioniert. Das ist ja nicht so, dass jedes Tier dasselbe macht, sondern es gibt eben Spezialisten, die sich um die kleinen Larven kümmern, welche um die etwas größeren Larven, es gibt welche, die die Königin versorgen, welche, die das Nest verteidigen und andere, meistens die ältesten Tiere, die gehen auf Nahrungssuche oder haben auch mal Territorialstreitigkeiten mit dem Nachbarnest. Und diese Arbeitsteilung, wie das genau organisiert wird, das ist nicht so, dass die Königin die Tiere morgens zum Appell ruft und sagt, ihr macht jetzt das und ihr macht das, sondern es ist so, dass das sehr selbstorganisiert läuft. Und wir versuchen jetzt im Moment die genetischen Grundlagen zu finden. Also welche Gene sind wann aktiv, wenn ein Tier sich auf Brutpflege konzentriert? Und wie bekommt das Tier, und es ist so, dass ich gesagt habe, das junge Tiere machen eher Brutpflege und alte auf Nahrungssuche gehen. Aber das ist nicht strikt. Wenn ich jetzt alle alten Tiere wegnehme, dann ist es so, dass jüngere Tiere relativ schnell auch nach draußen gehen und auf Nahrungssuche gehen. Das heißt, hier gibt es natürlich so Rückkopplungsmechanismen im Nest, um mitzubekommen, okay, alle sind hungrig, irgendjemand muss raus. Ja. Und wie das reguliert wird, das ist so ein Teil unserer Forschung, die wir machen. Wir haben festgestellt, dass die Aktivität von Geruchsrezeptoren in den Fühlern das Organ kontrolliert. Und dazu muss man sagen, Ameisen kommunizieren meistens chemisch. Die haben eine ganze Serie an chemischen Signalen, mit denen sie sagen können, ich bin die Königin, ich bin die Arbeiterin, ich bin eine Larve, ich bin hungrig, Alarm, versorgt mich. Und wir haben festgestellt, dass eben Brutpflegerinnen sehr sensitiv auf die Gerüche der Brut reagieren und deshalb sich kümmern. Also so ein bisschen, sie leben in einer WG, der Mülleimer riecht.
Und wenn es stinkt, genau.
Genau, und da gibt es welche, die sind da sehr sensitiv, die sagen, also jetzt bringe ich den halt raus, das nervt. Und andere, die sind da eher gelassen.
Sind Ameisen nützlich oder schädlich? Das will ich jetzt den SWR1-Leute mit der Expertin, mit Susanne Vollzig klären. Ich weiß, Ameisen lockern, ob im Balkonkasten oder im Garten, den Boden auf. Wofür sind sie noch gut?
Ja, gut ist immer so eine schwierige Frage. In der Natur ist halt das erfolgreich, was gut funktioniert, und Ameisen funktionieren gut. Sie sind eine der wichtigsten Räuber im Bereich der wirbellosen Tiere, neben den Spinnen praktisch. Lüften den Boden, ja, sie tun auch tote Tiere eintragen und damit sind so ein bisschen die Müllabfuhr des Waldes, wenn man so will. Generell ist es so, dass Ameisen sehr hohe Biomasse haben. Also es ist so, dass man im Regenwald sagt, dass es mehr soziale Insekten gibt, als wenn man in Gewicht nimmt, als es Wirbeltiere gibt insgesamt. Und ob es mehr Menschen oder Ameisen gibt, das sind sicherlich mehr Ameisen auf dem Planeten. Ob die Biomasse jetzt der Menschen höher ist als der Ameisen, würde ich im Moment denken, weil die menschliche Biomasse ja zugenommen hat und vielleicht die von den Ameisen, die besonders häufig und artenreich eben in Regenwäldern sind, wahrscheinlich eher abgenommen hat. Ja.
Ich habe mir noch so einen schwer auszusprechenden Fachbegriff rausgeschrieben, Myrmekochorie. Das steht dafür, dass Ameisen beim Aussehen bestimmter Pflanzen helfen. Wie läuft das ab?
Genau.
Das ist ja auch nicht unwichtig.
Also Ameisen sind nicht jetzt so wichtige Bestäuber, wie das zum Beispiel die Bienen sind. Ja. Aber es ist so, dass Ameisen häufig Samen eintragen. Und da gibt es einen Teil des Samen, die Elaiosomen, die die Ameisen dann verwenden können. Und einen Teil aber von denen, dass der Samen immer noch auskeimen kann. Und weil die Ameisen diese Samen einsammeln und verbreiten damit, tun die auch durch die zur Verbreitung von Blütenpflanzen beitragen. Und es gibt auch immer wieder Ameisen, die tatsächlich, also wir nennen die Ernteameisen, die Samen gezielt eintragen und auch lagern können. Das ist bei uns zum Beispiel Messor, kommt eine Art vor. In den USA ist es Pogonomyrmex. Also diese Ernteameisen sind wirklich große Samenverbreiter.
Und ist es eigentlich eine Ameise einer bestimmten Art, die gefährlich ist, wenn überhaupt, oder ist es die Menge, in der die Tiere dann aufkommen?
Naja, gefährlich ist immer so die Frage. Also es gibt Ameisen, die können übel stechen. wenn man das als gefährlich bezeichnet. Besonders wenn man in der Nähe ihres Nestes ist und das Nest irgendwie stört. Ameisen können aber invasiv werden. Das heißt, sie können sich über ihr Gebiet verbreiten durch menschliches Zutun. Und diese invasiven Arten, das gibt es ja nicht nur Ameisen, da gibt es eine ganze Menge an Pflanzen, der Riesenbärenklau zum Beispiel oder der Waschbär, jetzt aus anderen aber eben auch Ameisen. Und tatsächlich auf dieser schlimmsten Liste der schlimmsten Invasoren sind tatsächlich mehrere Ameisenarten vertreten.
Ich wollte es jetzt nicht gleich zum Raubtier machen, die Ameise.
Die invasiven Ameisenarten haben besondere Eigenschaften. Die werden verschleppt aus ihrem Gebiet und lassen dann ihre Feinde, also Krankheitserreger oder Konkurrenten zurück. Und scheinen irgendwie in dem neuen Gebiet besonders gut Fuß zu fassen und ohne ihre Feinde sich massenhaft zu vermehren. Und ihre Kolonien haben besondere Eigenschaften, indem dass es riesige Nester sind mit ganz vielen Königinnen, die sich meistens im Nest paaren und einfach durch Zweignestbildung vermehren. Und weil eben keine Feinde da sind, sie am Anfang wirklich ein massenhaftes Auftreten hatten. Man hatte das im Mittelmeerraum mit der argentinischen Ameise. Mittlerweile in einigen Gebieten wird die argentinische Ameise durch Tapinoma magnum verdrängt tatsächlich im Südfrankreich zum Beispiel. Und Tapinoma magnum hat das jetzt auch nach Deutschland geschafft. Und da haben wir jetzt so massenhafte Auftreten in Kehl, aber an mehreren Stellen. Auch da ist es so, dass die Verbreitung meistens als ausgeht von Lerden, die Pflanzen verkaufen. Und wahrscheinlich wurden die verschleppt, indem Leute, Olivenbäumchen importiert haben und in der Erde, in dem Blumentopf waren eben eine Königin mit ein paar Arbeiterinnen und die haben sich dann da massenhaft vermehrt.
Tapinoma magnum haben wir schon angesprochen in SWR1 Leute, eine Ameisenart aus dem Mittelmeerraum im Gespräch mit Susanne Voitzig, Ameisenexpertin, Ameisenfachfrau. Diese Ameisenart ist im Ortenaukreis in Kehl längst angekommen, hat sich dort rasend schnell anscheinend ausgebreitet. Unter anderem Internetkabel wurden lahmgelegt, ein Spielplatz befallen, in den Häusern sowieso. Wenn Sie solche Meldungen mitbekommen, wie denken Sie darüber? Das ist ja eigentlich ein menschgemachtes Problem, oder?
Letztendlich ist es den Mensch gemacht insofern, dass wir die Ameisen verschleppt haben. Die sind ja nicht von alleine über die Alpen gekommen, sondern die wurden irgendwo von uns eingepackt und verschickt und kamen dann an. Aber das ist natürlich, hilft den Leuten vor Ort natürlich nicht. Invasive Arten, Ameisenarten sind ein Problem weltweit. Nicht nur in Deutschland, im Mittelmeergebiet, aber auch in den USA. Da war ich mal vor ein paar Jahren auf einer Naturschutzstation in der Nähe von Austin, Texas. Da war die Feuerameise in den Anfang der 90er Jahre eingewandert. Und die hat tatsächlich auch unter den Ameisenarten, die dort vorkamen, ziemliches Desaster angerichtet. Also von den ursprünglichen paar 70 Arten waren dann irgendwie nur noch 21 vorhanden, nachdem sich die Feuerameise da ausgebreitet hat.
Also sehr aggressiv?
Sehr aggressiv. Allerdings über die nächsten Jahre war die Dominanz immer weiter zurückgegangen. Und mittlerweile sind wieder 53 Ameisenarten da. Also die Natur lernt auch teilweise damit umzugehen. Invasive Ameisenarten haben besondere Eigenschaften. Die machen solche sogenannten Superkolonien. Das heißt, eine Kolonie mit ganz vielen Königinnen, ganz vielen Arbeiterinnen, Paarung im Nest, durch Nestteilung, Vermehrung. Das Besondere ist, wenn die aus wenigen Gründungstieren hervorgehen, können die nicht mehr zwischen Fremd und Eigen unterscheiden. Und das Ganze agiert wie eine Kolonie. Und der Ameisenfeind normalerweise ist immer eine andere Ameise. Und hier gibt es das nicht mehr. Das heißt, die halten sich nicht mehr gegenseitig in Schach. Meistens ist es aber dann so, dass eben mit der Zeit die Arten lernen, damit umzugehen. Im Mittelmeergebiet ist es so, dass also die argentinische Ameise, die da verbreitet war, dann jetzt von Tapinoma magnum verdrängt wird. Das ist jetzt nicht direkt eine Hoffnung für die armen Menschen, die da in Kehl wirklich mit den Problemen da zu tun haben. Man hat versucht, teilweise Feinde aus dem Ursprungsgebiet der Arten nachzuholen. Also gerade bei den Feuerameisen wurde das gemacht. Der Erfolg war nicht immer so. Also es ist nicht einfach, Tiere, die mal verschleppt wurden, wieder wegzubekommen. Also wir sehen das ja bei anderen Arten auch, wie dem Waschbär. Also wenn der einmal da ist, ist es eigentlich fast unmöglich, die wieder man kann eben nur versuchen, lokal das Habitat so zu verändern, dass es nicht optimal ist. Also zum Beispiel die Feuerameise mag kurzgeschnittene Rasen, die sehr stark befeucht gehalten werden, wie so auf Golfplätzen. Ja. Also wenn man natürlich immer das Idealhabitat für die schafft, dann sind die da auch. Wenn man aber vielleicht mal Gebiete ein bisschen naturgetreuer hält, einfach die Pflanzen auswachsen lässt, dann sieht man schon, da geht die Dichte runter. Also ein bisschen daran kann man arbeiten. Sie direkt wieder wegzubekommen, halte ich für schwierig.
Was macht denn Tapinoma magnum aus? Also wie kann man diese Art der Ameisen beschreiben?
Es ist eine Dolichoderine, Ameisen. Also sie stechen eigentlich nicht. Sie sind einfach wahnsinnig volksstark. Es gibt kleine und größere Arbeiterinnen. Wir haben tatsächlich ein Forschungsprojekt, da ging es aber mehr darum, wie die Lebenserwartung von Arbeiterinnen davon abhängt, ob eine Königin im Nest ist oder nicht. Und da konnten wir zeigen, dass anders als bei anderen Ameisen, tatsächlich in Nestern, wo keine Königin ist, die Arbeiterinnen weniger lang leben. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn wir die Königin wegnehmen, können die Arbeiterinnen ihre, wenn auch kleineren, Ovarien entwickeln. Und seltsamerweise ist es bei Ameisen so, dass wenn man in die Fortpflanzung investiert, gleichzeitig auch in die Langlebigkeit investiert. Das ist bei vielen Arten andersrum, dass wenn man sehr viele Nachkommen hat, man eigentlich kürzer lebt. Mhm. Und das ist eben bei Ameisen ein bisschen anders. Und was macht sie so erfolgreich? Das ist immer eine schwierige Frage zu beantworten. Also es scheint so, dass diese Volksstärke eben ermöglicht, sehr viele Nahrungsquellen sehr schnell auszubeuten, auch zu rekrutieren. Ameisen können ja durch Ameisenstraßen liegen und andere Tiere dann da anlocken. Aber was sie jetzt im Verhältnis zu anderen Arten so erfolgreich macht, ist schwierig. Und es gibt bei uns eine Ameisenart, die heißt Mimica rupra, die ist bei uns gar nicht auffällig in der Fauna, aber die wurde verschleppt nach Nordamerika und da ist sie jetzt plötzlich invasiv geworden, macht riesige Kolonien und verbreitet sich massenhaft. Bei uns ist das ein ganz normaler Bestandteil unserer Fauna. Also manchmal sind einfach die ökologischen Bedingungen genau richtig und dann vermehrt sich so eine Art rapide.
Jetzt sind Sie keine Fachfrau für Insektenvernichtung. Die Stadt Kehl geht regelmäßig mit Heißschaum gegen diese Ameisenart vor. Ist das denn ein Rezept, wo Sie sagen, okay, heiß und Schaum, da stehen die Ameisen wirklich nicht drauf?
Man kann sicherlich lokal damit Nester vernichten. Ob das langfristig dann, also da muss man eben immer weiter diese Pflegemaßnahmen machen. Man sollte sich eher vielleicht angucken, welche bestimmten ökologischen Bedingungen sie mögen und dann vielleicht die Parks oder so zu verändern, dass das dann nicht mehr zutrifft.
Eine Weltmacht auf sechs Beinen, so heißt ein Buch über Ameisen von SWRs Leutegast Susanne Feuzig. In wie vielen Sprachen gibt es das?
Ich glaube mittlerweile in 5 oder 6, ja, ist übersetzt worden, genau, und auch ins Englische eben. Da ist was Lustiges passiert, weil es kam ursprünglich raus unter Empire of the Ants. Mhm. Es hat Cover in den USA und dann, als es dann zum Taschenbuch wurde, haben sie den Titel geändert. Da war gerade die Machtübernahme von Biden von Trump und plötzlich hieß es Planet of the Ants. Keine Ahnung, ob das damit zusammenhing.
Okay, aber eine schöne Geschichte. Und selbst auf Chinesisch wird es jetzt veröffentlicht?
Ja, genau, wird es jetzt erscheinen. Da ist vielleicht der größte Markt. Mal gucken, was die draus machen.
Ja, verrückt. Sie finden besonders die Sozialstruktur der Ameisen so faszinierend. Wie kann ich mir das, Sie haben das in der einen oder anderen Antwort schon angerissen, wie kann ich mir das im Einzelnen vorstellen?
Genau, also Ameisen leben eigentlich nie alleine, sondern immer in Gemeinschaft mit anderen. Im Prinzip sind die Kolonien einfache Familienstrukturen. Da ist die Königin, die ist die Mutter meistens von den Arbeiterinnen. Und eben Geschlechtstiere werden einmal im Jahr nur produziert zur Fortpflanzung. Mhm. Genau, aber diese sozialen Interaktionen machen halt Ameisen aus. Also das meiste, was sie am Tag machen, ist miteinander interagieren, miteinander kommunizieren. Sie haben dazu über 70 verschiedene Drüsen entwickelt. Sie haben ein sehr komplexes chemisches Profil auf ihrer Haut, auf der Cuticula, mit dem sie eben wahrnehmen können, welches Tier das ist.
Ohren haben sie nicht?
Ohren haben sie nicht. Es gibt teilweise Ameisen, die können Geräusche machen, aber das ist sicherlich nicht ihr Hauptweg der Kommunikation. Manche haben große Augen, viele, die besonders die jagen gehen draußen, aber viele haben auch keine oder ganz kleine Augen, gerade die unterirdisch leben, da braucht man das halt nicht. Also der chemische Sinn und dazu sind halt die Fühler, die Antennen dazu da, die chemischen Stufte wahrzunehmen. Und das ist auch in der Evolution der Ameisen, haben sich die Geruchsrezeptoren vervielfältigt. Also die haben fast 500 verschiedene Geruchsrezeptoren und können damit eben ganz feine Botschaften auch gut wahrnehmen. Die Systeme sind anders entstanden als das des Menschen. Natürlich ist da viel weniger sag ich mal, kognitives Verständnis dahinter. Und trotzdem sind sehr viele Parallelitäten entstanden. Also, dass sie eben Blattläuse halten, dass sie teilweise Pilze züchten. Aber auch eben ein Phänomen, was ich schon jahrelang erforsche, ist, früher wurde es zumindest beschrieben als Sklavenhalterei. Das heißt, eine Art attackiert eine andere Kolonie und raubt die Arbeiterinnenbrut, schleppt diese Arbeiterinnenpuppen zurück ins Nest. Und wenn die schlüpfen, denken sie, sie werden im Mutternest und versorgen dann die Brut. Und diese sklavenhaltenden Ameisen haben die Fähigkeit verloren, selber ihre Nachkommen zu versorgen. Sie sourcen sozusagen die Brutpflege aus und auch auf Nahrungssuche zu gehen. Und wir haben jetzt auch festgestellt, wenn wir deren Genome analysieren, dass sie sehr, sehr viele Geruchsrezeptoren verloren haben, die eben für diese Brutpflege verantwortlich sind, um eben die Brutgerüche wahrzunehmen oder auch für Nahrung, auf die Nahrungssuche zu gehen. Also die Sachen, die für dieses Sozialverhalten verantwortlich sind. Diese Rezeptoren haben sie verloren und das finden wir halt viel bei Parasiten. Wenn ich irgendeine andere Art ausbeute, dann verliere ich die Fähigkeiten, die ich ursprünglich hatte, um die Sachen selber zu machen, weil jetzt macht ja jemand anders für mich.
Dieses Fürsorgliche in einer Ameisengemeinschaft, in einer Ameisenkolonie, würden Sie sich da was wünschen, was wir mal dringend übernehmen sollten in der Intensität?
Naja, es ist schon spannend, auch wie Sie zum Beispiel Krankheiten bekämpfen. Also wir sehen da eben auch sehr viele Parallelentwicklungen. Also zum Beispiel, wenn ein Krankheitserreger in das Nest kommt, dann finden wir, dass das Netzwerk im Nest sich verändert. Die erkrankten Tiere werden isoliert. Besonders wird die Königin in Sicherheitsverwahrung genommen, dass sie nicht den Kontakt bekommen. Dann ist das so, dass sie, also das meiste, was man im Ameisennest sieht, ist gegenseitiges Putzen, also das Entfernen von zumindest äußerlichen Krankheitserregern. Wir haben auch festgestellt, dass sie sich sozusagen gegenseitig immunisieren können mit einer niedrigen Dosis von diesen Krankheitserregern, sodass, wenn sie dann mit einem stärkeren Befall später zu kämpfen haben, damit eben besser umgehen können. Also es gibt wirklich so eine Art Krankheitsbekämpfung, die wir im Ameisenstaat sehen, die sich sicherlich total parallel entwickelt hat, wie das beim Menschen ist. Aber das ist wahnsinnig faszinierend.
Es gibt auch ein Rezept, das müssten Sie mir mal erklären, wie Ameisen länger leben können, nämlich durch einen Bandwurm.
Ja, wir haben hier Ameisen untersucht, die eben von einem Bandwurm befallen sind. Und zwar ist es so, dass dieser Bandwurm tatsächlich zwei verschiedene Wirtsarten verwendet. Einmal die Ameise und später dann der Specht. Und im Specht wächst er erst richtig aus als Wurm im Darm. Und wenn dann der Specht sozusagen kotet und da sind da Eier drin und diese Eier tragen die Ameisen ein und füttern die an Larven und die Larven infizieren sich dann und sie haben dann Larvenstadien von dem Bandwurm eben in ihrem Blut, in ihrer Hämolymphe. Und wir haben festgestellt, dass diese Ameisen deutlich länger leben. Und zwar wirklich 4-5 Mal länger als normale Arbeiterinnen. In einer 3-jährigen Untersuchung waren die tatsächlich so, haben sie so gut überlebt wie die Königinnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schafft das ein Bandwurm, dass eine Ameise so viel länger lebt? Und wir untersuchen das also auch Hinsicht auf den molekularen Mechanismen. Und die sind dann tatsächlich gar nicht so viel anders als die Mechanismen, die auch beim Menschen passieren. Also was wir feststellen konnten, ist, dass dieser Bandwurm Antioxidantien in das Blut abgibt und dass die eben die Ameisen gegen oxidativen Stress resistenter machen. Also man kennt das vielleicht von den Hautkrebs, wo immer gegen radikale oxidative Stress abfangen, Altern verhindern. Genau, also der Bandwurm tut wirklich die Ameisen so beeinflussen, dass sie länger lebt. Und wir versuchen jetzt zu verstehen, welche Proteine er da genau abgibt und welche Funktion die genau haben welche Gene dann das der Ameise darauf reagieren, dass die vielleicht aktiver werden, dass eben das entstehen kann. Es ist allerdings so, dass das im Interesse des Bandwurms ist, weil der Bandwurm möchte, dass irgendwann der Specht kommt und die infizierte Ameise frisst und dann kann nämlich der Bandwurm im Specht eben zum richtigen Wurm auf. Also das heißt, es hat ein Ziel und es ist auch so, dass zwar das infizierte Tier länger lebt, aber die anderen Tiere, die das versorgen, leben weniger lang. Wir haben sogar festgestellt, je mehr infizierte Tiere in einer Kolonie leben, desto weniger lang lebt die Königin. Das heißt, die Kolonie als Ganzes zahlt einen Preis, während das Tier selber länger lebt und sogar, wenn wir die Königin wegnehmen, am schnellsten die Ovarien entwickeln kann. Das heißt, das Tier selber profitiert, aber die Kolonie als Ganzes wird geschädigt. Und wir versuchen jetzt zu verstehen, was sind wirklich genau die molekularen Grundlagen dieser Lebensverlängerung. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, 5-mal so lang, das ist schon interessant, was da genau passiert.
Das stimmt. Und Sie untersuchen auch Hirnaktivitäten der Ameisen. Wie kann ich mir diese vorstellen? Vorgehensweise überhaupt vorstellen?
Genau, also Ameisen haben natürlich wie alle Tiere ein Gehirn, die können auch lernen. Es gibt sehr viele Lernversuche von Tieren, die also ihr Verhalten auch ändern, je nach der Erfahrung. In dem Zusammenhang haben wir zum Beispiel ein Projekt, wo wir uns anschauen, wie Wüstenameisen navigieren. Und zwar diese Wüstenameisen leben in extrem heißen Gebieten und sammeln eigentlich die Tiere ein, die durch die Hitze umgefallen sind, so in Salzpfannen in irgendwie Nordafrika. Und man hat festgestellt, dass die irgendwie, sag ich mal, Schleifenwege gehen, um die Nahrung zu finden. Dann finden sie einen Käfer und dann gehen sie genau zielstrebig Luftlinie zurück.
Weil sie wissen, den anderen Weg, den Hinweg, den würden sie nicht überleben.
Den würden sie wahrscheinlich nicht überleben, das dauert länger, weil es so heiß ist. Aber sie können damit eine Winkelintegration machen und eine Schrittintegration. Das heißt, sie können im Gehirn berechnen, wie komme ich nach Hause. Und was wir jetzt machen, ist eben das Gehirn aus den Ameisen rauspräparieren und dann die Hirnaktivität uns anzuschauen, um festzustellen, wie unterscheidet es zwischen Tieren, die besonders gut sind in dieser Navigation, von Tieren, die eben Probleme haben, da so optimal zu navigieren.
Aber wie klein kann ich mir denn ein Ameisengehirn vorstellen?
Ja, also die Ameisen sind ja vielleicht so 3-4 Millimeter lang. Also die Temnothorax, mit denen wir das machen, die sind sogar nur 2 Millimeter lang. Und das Gehirn ist ja dann vielleicht nur so ein 0,5 Millimeter. Also man präpariert die dann unter dem Mikroskop aus. Also es ist tatsächlich erstaunlich, wie gut die menschliche Feinmotorik sein kann, wenn sie es sein muss. Ja. Und man braucht immer ein bisschen Übung. Es ist immer ein bisschen gemein, wenn dann die Professoren so 2-mal im Jahr das mal vormachen muss und natürlich wenig Übung hat. Ja. Alle gucken so, so gut.
Kann sie es noch? Genau.
Ja, genau. Und dann können wir das eben entnehmen und können dann wirklich die RNA extrahieren und dann die Gehirnaktivität uns anschauen, also die Genaktivität oder auch das Vermessen. Also wir untersuchen teilweise die Gehirne auch, weil wir festgestellt haben, dass die Tiere unterschiedlich viele Bereiche haben, wo sie Geruchsinformationen verarbeiten. Das sind die Antennalloben und das unterscheidet sich, da finden wir Variationen. Wir wollen verstehen, wie die Variationen im Gehirn das Verhalten von den Tieren beeinflusst. Also auch bei uns ist es ja so, dass Menschen unterschiedliche Gehirne haben, unterschiedliches Verhalten zeigen und das können wir eben auch bei Ameisen zusammenbringen und analysieren.
Die Ameisenstraßen, die sind bekannt, habe ich in der Vorbereitung auf das Thema und unseren heutigen SWR1-Leutegast Susanne Feuzig dann auch gelernt, dass diese Ameisenstraßen, Sie dürfen mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist, mindestens zweispurig angelegt sind und bei hohem Verkehrsaufkommen dann sozusagen man auf die andere Spur ausweicht. Sind die Tiere wirklich so schlau und raffiniert?
Also es kommt auf die Art an. Es gibt tatsächlich viele Ameisen, die Spuren legen. Also das heißt, wenn sie eine große Nahrungsquelle entdecken, auf dem Rückweg ist es so, dass sie aus bestimmten Drüsen chemische Substanzen eben auf den Boden aufbringen, denen dann Ameisen, die aus dem Nest kommen, eben dienen kann als Wegweiser, wo sie hinlaufen. Und und je mehr Ameisen dann dieser Spur folgen und eben die Nahrung finden und einen Teil des, was weiß ich, Picknickbrötchens dann eintragen, ja, desto intensiver wird die Spur. Wichtig bei diesen Spuren ist, dass die nicht für immer da sein sollen, weil natürlich müssen die immer aktualisiert werden. Informationen müssen aktuell sein. Wenn also irgendwann das Brötchen komplett eingetragen ist,
und nicht mehr da ist,
dann ist natürlich auch keine Ameise mehr da, die die Spur intensiviert. Weil wenn die letzte Ameise dahin geht und feststellt, da ist ja gar nichts mehr, dann läuft die einfach zurück und legt aber kein Signal mehr ab und damit erlischt langsam diese Spur und die Ameisen gehen dann nicht mehr hin. Weil das ist ja auch wichtig, dass sie dann wieder neue Gebiete erkunden und neue Nahrungsquellen finden. Und je nachdem, also es gibt Ameisen, die sehr volksstark sind, die machen das sehr intensiv. Die haben teilweise 4 verschiedene Signale unterschiedlicher Langlebigkeit, wo sie eben einerseits permanente Straßen, andererseits sozusagen fakultative Straßen, die eben neu entstehen und dann wieder auch vergehen, legen können. Und es gibt andere Ameisen, die machen das gar nicht. Die gehen allein auf Nahrungssuche und wenn überhaupt rekrutieren sie Ameisen durch sogenannten Tandem-Run, das heißt ein Tandemlauf. Das heißt, eine Ameise kommt zurück, betrillert eine andere und sagt, komm mal mit, ich zeig dir was. Und dann geht die eine vor, also die Führerin, und die andere folgt ihr und betrillert halt immer ihr Hinterlauf. Und so laufen die beiden so als Tandem durch die Gegend. Und das wurde tatsächlich mal in einem Fachartikel auch als Lehren beschrieben, weil die Vordere der Hinteren den Weg zeigt. Und manchmal bleibt die Hintere stehen, guckt sich dann um, dreht einen Kreis, um so praktisch so einzuprägen. Beiträgen, okay, hier geht's lang und dann geht's weiter, während nur die vordere weiß, wo es also hingeht. Also das gibt's eben auch.
Und verstehe ich richtig, dass dann Ameisen auch nicht nur von Ameisen lernen, sondern auch aus der Umgebung, aus der Natur? Also wenn es das Picknickbrötchen nicht mehr gibt, dann muss ich da nicht nochmal hinlaufen.
Genau, also sie bereiten sich natürlich Landmarken ein und sie lernen natürlich einfach von Erfahrungen. Also wenn ich da hinkomme und da ist nichts mehr, ja, dann lege ich natürlich keine Spur dahin. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, sie tun das vielleicht nicht kognitiv reflektieren, wie wir das tun, aber sie haben sehr wohl sehr die flexible Verhaltensweisen. Also Ameisen sind nicht kleine Automaten, sondern die können eine sehr angepasste Verhaltensweise zeigen.
Dieses Verhältnis, das dürften Sie mir gerne nochmal erklären, Ameisen und Pilze, das scheint ja irgendwie was Besonderes zu sein. Sie haben eben schon mal gesagt, unterirdisch werden Pilze gezüchtet, um sich zu ernähren. Was ist das für ein Ding?
Also genau, die Blattschneiderameisen, die kommen in Südamerika vor und vor 50 Millionen Jahren haben die angefangen, unterirdisch Pilze zu züchten. Und um diesen Pilz zu züchten, müssen sie Pflanzenmaterial eintragen. Das heißt, die gehen raus und schneiden Blätterspitzen oder Blattteile heraus, tragen die dann in so einer langen Kolonne ein und verfüttern die dann an diesen Pilz. Und sie halten wirklich unterirdisch diesen Pilz in bestimmten Zuchtkammern, wo die Temperatur kontrolliert wird, wo darauf geachtet wird, dass immer genug Sauerstoff da ist, dass CO2 abgeleitet wird, dass die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist. Und es gibt tatsächlich so, das ist eigentlich ganz spannend, weil die Ameise, die rausgeht und das Blattmaterial einträgt, die hat ja mit dem Pilz an sich erstmal gar nichts zu tun. Das sind kleine andere Ameisen derselben Kolonie, die Pilzversorgung machen. Aber die müssen natürlich Rückmeldung bekommen, das war jetzt gutes Pflanzenmaterial, da wächst unser Pilz super, oder das war jetzt eigentlich nicht so toll. Und die gehen tatsächlich dann immer in dem Abfallkammer vorbei und gucken mal, was da ist. Und wenn da immer wieder Pflanzen oder totes Pilzmaterial hingebracht werden, dann sagt die Ameise, okay, also das brauche ich nicht mehr bringen. Offensichtlich wächst darauf der Pilz nicht, sodass es dann diesen Rückkopplungsmechanismus gibt, damit eben der Pilz so versorgt wird. Und das ist eben entstanden, also eigentlich eine Form von Landwirtschaft. Es geht sogar so weit, dass es einen Pilz gibt, den dieser Nutzpilz befällt, den die Ameisen natürlich bekämpfen müssen, damit ihr Nutzpilz wächst. Und da halten die Ameisen sich ein Bakterium auf ihre Haut, das sie durch Drüsensekrete versorgen. Und dieses Bakterium produziert jetzt eine Substanz, die hochspezifisch wirkt gegen den feindlichen Pilz, der den eigenen Nutzpilz befällt. Also wir haben da wirklich eine sehr angepasste Form von Landwirtschaft, die hier entstanden ist.
Wir hatten gestern in S1 Leute das Thema Pilze, aber halt so für den Hausgebrauch. Da gab es allerdings dann eine Frage von Hörer Dietmar Hammen aus Ladenburg, die habe ich heute mitgenommen, die sozusagen themenübergreifend ist. Er fragt nämlich, ob es Pilze gibt, die gegen invasive Arten von Ameisen eingesetzt werden können. Es gibt Pilzarten, das weiß ich zumindest aus der Recherche, die Ameisen nicht so gut vertragen.
Genau, es gibt Pilze, die sind Parasiten von Ameisen und in der Tat eine Möglichkeit, um invasive Arten zu bekämpfen, ist sozusagen ihre Feinde, ihre Krankheitserreger, Parasiten aus dem Ursprungsgebiet nachzuholen. Es ist ein bisschen eine risikoreiche Strategie, weil es kann halt auch sein, dass dieser Pilz dann auf andere Arten, einheimische Arten übergibt und da dann ein Problem darstellt. Es gibt tatsächlich einen Pilz, der Ameisen befällt und der das Verhalten der Ameisen manipuliert. Und das finden wir immer faszinierend, wenn so ein Parasit uns befällt und dann wir uns anders verhalten. Und bei den Ameisen ist es so, dass die dann auf ganz hoch in Kanopie, in das Blätterdach der Bäume gehen im Regenwald und sich dann festbeißen. Und dann wetzt der Pilz eben raus und will seine Sporen so weit wie möglich verbreiten. Und dieses ganz Hochgehen hilft dadurch dem Pilz. Und anscheinend, und das wird eben untersucht, hat der Pilz, wenn der die Ameise befallen hat, verändert er das Verhalten, indem er auf das Gehirn sich auswirkt und dann wirklich den sozusagen ferngesteuert die Ameise da hochtreibt und sich festbeißen lässt, damit sich der Pilz besser verbreiten kann.
Es gibt Reaktionen, hier eine Unbekannte, das gibt's dann auch mal. Da wird geschrieben, das mit den Ameisen ist sehr interessant. Wie bekommt man denn aber Ameisen aus den Kübelpflanzen heraus? Da stören sie, wenn wir die Pflanzen vor dem Winter wieder ins Haus holen müssen. Ist irgendwo nachvollziehbar, aber haben Sie da einen Trick auf Lager?
Ein Trick direkt nicht. Also mein praktischer Vorschlag wäre wahrscheinlich, sie nochmal umzutopfen und sicherzustellen, dass da keine Ameisenkolonie zumindest drin ist. Einzelne Tiere werden immer mal irgendwo sein, aber wenn man ein ganzes Nest irgendwo drin hat, dann sollte man vielleicht das draußen noch entsorgen und dann die Kolonie, die Pflanze umtopfen.
SWR1-Hörer Marcel Wilms hat sich gemeldet und hat nochmal deutlich gemacht, wie das Verhältnis Mensch und Ameise ist. Wenn wir so klein wären, wären wir wohl auch so stark. Mit einer Verkleinerung nimmt nämlich die Masse überproportional zu. Körper, Oberfläche und Muskelquerschnitt nehmen ab. Auf Ameisengröße könnten wir mit PKWs jonglieren, würden wir nichts sofort auskühlen und erfrieren.
Ja, da hat der Zuhörer ganz recht, genau.
Dann haben wir noch Sandra aus Bruchsal, die sich gemeldet hat und eine Erfahrung geschickt hat. In Tansania auf der Hatari Lodge 2005 wurde meine 5-jährige Tochter angefallen von Riesenameisen. Sie ist wohl durch ihr Nest gelaufen. Sie weinte, weil es wirklich wehtat. Wir sagten ihr damals, Ameisen beißen nicht, sie machen Pipi. Und sie sagten gerade, sie beißen doch. Und das geht auch noch an einen anderen Hörer, Kurt Karpeles aus Ballstein, der sagte auch, dass davon gesprochen wurde, Ameisen beißen. Er meint, sie stechen. Was ist denn jetzt so richtig? Sie spritzen Säure. Wovon gehen wir aus?
Genau, also einige Ameisen haben einen Stachel, eigentlich die meisten, zum Beispiel die Knotenameisen, die auch einheimisch vorkommen, die können stechen. Je nachdem, wie groß die Ameisen ist, bei kleinen Ameisen kommen die nicht durch die Haut durch, kein Problem. Es gibt aber mehrere Ameisen, Unterfamilien, wie zum Beispiel die Waldameisenartigen oder auch eben Tapinoma, die haben den Stachel sekundär verloren. Und die Waldameisen tun als Wehrsekret dann aber Ameisensäure verwenden. Beißen können sie alle, sie haben alle Mandibeln, mit denen sie es also Mundwerkzeuge, mit denen sie zubeißen können, aber eben die Waldameisen spritzen dann in das reingebissene Loch sozusagen Ameisensäure rein. Und aber eben die Knotenameisen können auch stechen und gerade diese wahrscheinlich tropischen Ameisen, ob es jetzt Treiberameisen waren oder ob es Ponarinen waren, die können sehr wohl stechen. Und es gibt sogar in Südamerika eine Ameise, die hat einen Stachel. Wenn die sticht, hat man wirklich 24 Stunden höllische Schmerzen. Also es gibt schon Ameisen, die auch stechen können.
Aber das ist zumindest nicht richtig, dass es Urin ist, den die
Säure. Das ist Ameisensäure,
genau.
Aus einer Giftdrüse.
Dietmar Brendel aus Nördling, der hat eine Weisheit aus der Bibel zu den Ameisen geschickt. Altes Testament, Buch der Sprüche, Kapitel 6, Vers 6, hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr tun und lerne von ihr. Ist das eigentlich so, dass die so unfassbar fleißig sind?
Den Eindruck könnte man bekommen, wenn man draußen Ameisen beobachtet, da sind die irgendwie immer wahnsinnig schnell unterwegs. Aber das liegt daran, dass das Leben außerhalb des Nestes sehr risikoreich ist. Da gibt es eben, Vögel, die sie fressen können oder Gegner, die sie anfallen können. Im Nest selber finden wir oft sehr viele Ameisen, die gar nichts tun. Und es gibt tatsächlich wissenschaftliche Publikationen darüber, warum die Ameisen so faul sind. Aber das sieht man halt nur, wenn man die Nester wirklich ins Labor holt und dann genauer beobachtet. Wenn man außen, also die Tiere, die rumrennen, die sind meistens sehr schnell und sehr arbeitsam unterwegs.
Dann gibt es noch einen Lob, eins stellvertretend an dieser Stelle, weil es gab mehrere, von Georgi Heinecker aus Langeringen. Sehr geehrte Frau Feuzig, mich werden Ameisen an bestimmten Stellen zwar weiterhin stören, vielleicht auch nerven, trotzdem ein großes Dankeschön für die wunderbaren Einblicke in diese kleine Welt, sehr beeindruckend. Das können wir gerne so stehen lassen. Und dann gibt es noch die vielleicht nicht ganz so leichte Frage von Mitch, ob sie das Phänomen der Schwarmintelligenz erklären können, weil das ist ihm bis heute unerklärlich.
Genau, also Schwarmintelligenz bezeichnet man eigentlich die Interaktion zwischen sozialen Tieren, die miteinander als Gruppe agieren. Also vielleicht kann man das auch ein bisschen sehen, wenn man so einen Vogelschwarm sieht, der jetzt im Herbst wieder anfängt, wo man denkt, wie koordinieren das? Und das findet man eben bei Ameisen auch. Treiberameisen zum Beispiel können so als Schwarm sieht man eine Intelligenz durch die Interaktion der vielen Tiere untereinander, die gemeinsam ein Ziel erreichen, zum Beispiel auch Brücken bilden können, was so Treiberameisen machen können, wo sie aus ihren Leiben sich hintereinander, und man fragt sich, wie kommunizieren die? Und das ist eben der Schlüssel von dieser Schwarmintelligenz, ist letztendlich, dass viele relativ einfach aufgebaute Tiere, die kognitiv zwar was lernen können, aber sicherlich nicht an unsere Kognition herankommen, aber als Gruppe mit der Interaktion und der Kommunikation untereinander Leistungen vollbringen, die jedes einzelne Tier mitnichten tun könnte.
Schon beeindruckend, ne? Sagt Susanne Feuzig, Sie beschäftigen sich intensiv von Berufswegen mit Ameisen und wenn Sie mal Freizeit haben, dann malen Sie gerne und zwar dann auch
Ameisen.
Wie ist das eigentlich?
Ach, wenn ich Gesichter male oder Landschaften, dann sieht das irgendwie immer nicht so aus. Aber Ameisen habe ich anscheinend so viel beobachtet, dass ich mir da genau das Treffen dahin bekomme. Es ist doch schon immer das Objekt, das man viel sieht, dass das einem begeistert.
Vielen Dank für Ihr Kommen.
Gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.